So, meine Damen und Herren, es ist 12:30. Ich denke, wir beginnen mit dem nächsten Vortrag, der also in der Reihe Was ist Linux? Etwas jetzt zu den grafischen Oberflächen sagen soll. Wie gesagt, das ist für Einsteiger gedacht. Wir sollen ihm also mal ein bisschen die Konzepte darlegen. So. Wie gesagt, Linux-Systeme funktionieren auch ohne jegliche grafischen Oberflächen. Das, was also Herr Müller vorhin in den ersten zwei Vorträgen erzählt hat, dazu brauchen Sie eigentlich keinerlei Grafik. Sie können sich an der Konsole einloggen und können dann über Kommandos das mit dem ganzen System arbeiten. Das ist natürlich nicht sehr nutzerfreundlich. Wir wollen irgendwie mit Bildchen arbeiten, eine schöne grafische Oberfläche, wo also eine Bedienung möglich ist, die also nicht unbedingt auf Kommandoebene ist. Und deshalb sind also eine ganze Menge Arbeiten reingesteckt worden, um eine grafische Oberfläche zu entwickeln. Es gibt mehrere Typen von grafischen Oberflächen, die sich Ihnen präsentieren. Aber alle beruhen eigentlich auf einer Grundlage. Und das ist dieses Fenstersystem X oder X-Windows. Was ist die grundlegende Charakteristik dieses Fenstersystems? Das Fenstersystem ist nicht integraler Bestandteil des Betriebssystems. Es stellt sich hinsichtlich der Betriebssystemebene so dar wie jedes andere Programm auch. Also wenn Sie jetzt irgendwie ein Office-Programm öffnen oder ein Zeichenprogramm oder ähnliches, dann sieht das Betriebssystem dieses Fenstersystem ganz genauso. Man kann sagen, dass dieses Fenstersystem also ein Quasi-Standard für grafische Oberflächen geworden ist, die unter Linux und aber auch unter Unix-Systemen arbeiten. Ist Open-Source-Software und wurde ursprünglich vom MIT entwickelt. Dieses Fenstersystem X ist aus einem anderen System hervorgegangen, mal kurz zur Namensbildung etwas zu sagen. Fenstersystem aus dem Englischen wie Window System, W, und die Weiterentwicklung hat man einfach mit dem nächsten Buchstaben benannt, X, so ist der Name entstanden. Es gab dann im Nachgang eine zweite Entwicklung, dieses X386-Projekt, das sich vor allen Dingen mit diesem X beschäftigt hat auf PC-Basis, also für PC-Architekturen, und verwendet also auch die Quellen von X mit. Ist, wie gesagt, alles Open-Source-Software, kann man sich von überall herholen. Und alle Systeme, die mit grafischen Oberflächen auch unter Linux arbeiten, verwenden dieses X386. Einiges zur Struktur von diesem Fenstersystem. Das Fenstersystem selber besteht nicht aus einem einzelnen Programm, also aus einer Komponente, sondern mehr aus drei Komponenten eigentlich. Die eine Komponente ist der sogenannte X-Server. Der X-Server, dieses Programm, muss immer auf dem lokalen Rechner gestartet werden. Ist noch einzusehen, wie das Bild schon zeigt, denn der X-Server verwaltet die Ein- und Ausgabegeräte. Was gehört zu den Ein-Ausgabegeräten für so einen X-Server? Immer eine Tastatur, ein sogenanntes Pointing Device, das ist in meisten Fällen eine Maus, kann aber auch ein Touchpad sein, und ein oder mehrere Bildschirme. In meisten Fällen wird es einer sein, ist aber auch möglich, mehrere Bildschirme damit zu verwalten. Diese ganze Gesamtheit, X-Server mit diesen Ein-Ausgabegeräten, bezeichnet man als Display. So, ein X-Server verhält sich eigentlich passiv. Das heißt, er speichert irgendwelche Eigenschaften ab, irgendwelche allgemeinen Eigenschaften über den X-Server selbst, aber auch über die Bilder, die er darstellt, zum Beispiel irgendwelche Geometrieangaben, Hintergrundfarbe, also irgendwelche Eigenschaften, die stehen dem X-Server zur Verfügung. Und die Programme, die mit dem X-Server arbeiten, die mit dem XOR kommunizieren, können diese Werte benutzen. So, gehe ich nochmal kurz hoch. Neben dem X-Surfer, der wie gesagt die Hardware verwaltet und wichtige Eigenschaften der Elemente, die er auf dem Bildschirm darstellt, verwaltet, gibt es das Gegenstück, nämlich die X-Klienten oder Programme. Das heißt, die Programme, die irgendwelche grafischen Ausgaben machen wollen und von diesem X-Surfer über diesen X-Surfer Eingaben von diesen beiden Geräten empfangen wollen, die kommunizieren über ein sogenanntes Protokoll, X-Protokoll, das ist also eine Vereinbarung, wie der Austausch funktionieren soll, miteinander. Das heißt, der X-Klient selber nutzt diesen X-Surfer für Aus- und Eingaben, grafische Aus- und Eingaben. So, und da kann es nun verschiedensten X-Surfer geben. So, nochmal zum X-Protokoll. Also es ist eine Austauschkonvention zwischen X-Surfer und Klientprogramm. Ist fest vereinbart. Auf der Klientenseite stellt sich das dar durch irgendwelche Bibliotheksfunktionen, der X-Lib. Und wie gesagt, was wird ausgetauscht? Die X-Klienten, die fordern also den X-Surfer auf zu irgendwelchen Aktionen. Solche Aktionen wie schreibe einen Text in irgendein Fenster rein oder zeichne eine Linie von einem Punkt nach einem anderen Punkt. Und diese Ausgaben erfolgen durch sogenannte Requests, also Anforderungen. Der X-Surfer selber schickt Informationen an die Klienten über irgendwelche eingetretenen Ereignisse. Zum Beispiel, jetzt hat jemand die Taste A gedrückt oder der Zeiger befindet sich in irgendeinem bestimmten Fenster oder eine bestimmte Fenstergröße wird geändert, mal als Beispiel hier. Der X-Surfer muss also wissen, wo befindet sich gerade der Mauszeiger, in welchem Fenster geschieht das. Und er gibt dann diese Informationen, die also diesen Klienten zugeordnet sind, an die Klienten weiter. So, zu den Klienten selber. Wir sehen also, dass die Klienten über dieses X-Protokoll mit dem X-Surfer kommunizieren und immer über diese X-Library, also über diese Konvention. Nun hat man darüber die verschiedensten Werkzeuge sich geschaffen für die, zur Programmierung, um also die Arbeit einfacher zu machen. Zum Beispiel, dass man nicht jedes kleinste Element ausgeben muss, sondern sagt meinetwegen, ein Rollbalken sieht so aus und ähnliche Dinge. Dazu sind also die übergeordneten Bibliotheken da und die Anwendungsprogramme können diese Bibliotheken nutzen, können aber wie gesagt auch selber auf dieser Library arbeiten. So, das Ganze wollen wir uns mal etwas in der Praxis ansehen, damit Sie auch mal wirklich sehen, wie das funktioniert. Wenn Sie sich anmelden über einen grafischen Schirm, können Sie das natürlich nicht sehen. Deshalb gehe ich jetzt mal auf einen Konsolenschirm und führe Ihnen mal vor, was da eigentlich alles funktioniert, was sich dort abspielt. So, ich kann in Linux-Systemen auf verschiedene Konsolen gehen. Ich bin jetzt mal auf eine andere Konsole gegangen, also eine ganz normale Konsole, und habe mich hier auch schon angemeldet. Gut. Es geht leider nicht so richtig. Also, mit meinem Namen angemeldet, habe den Prompt bekommen von der Shell und kann jetzt den X-Surfer starten. Und da macht man einfach ein X an, heißt einfach so. So, und jetzt habe ich ja hier auf diesem Rechner schon eine Sitzung laufen. Dort, wo ich Ihnen gerade dieses Bildchen gezeigt habe, dort läuft ja eine Sitzung, eine Oberfläche oben. Das heißt, dort ist auch ein X-Surfer gestartet. Jetzt folgt daraus natürlich, dass ich den X-Surfer irgendwie adressieren muss. Wenn ich also mehrere X-Surfer auf dem Rechner laufen habe,
muss der X-Server irgendeine Adresse bekommen, eine Zuordnung bekommen. Mit über diese Adresse muss ich den dann irgendwie ansprechen können. Das ist nun ganz einfach. Doppelpunkt und irgendeine Nummer. Der erste schon bekommt standardgemäß Doppelpunkt 0. Den könnte ich also jetzt, wenn ich den verwenden würde und keine Sicherheitsmechanismen da wären, würde ich auf diesen Server irgendwelche Klienten schreiben können. Aber hier an dieser Stelle vergebe ich mal die andere Nummer, also Doppelpunkt 1. Starten wir die ganze Sache mal. Dann sehen wir, schaltet, wenn die Sache durchgelaufen ist, dauert immer ein bisschen länger hier, sehen wir also weiter nichts als so einen grauen Schirm. Und hier ist noch so ein Kreuz zu sehen. Da kann ich die Maus noch bewegen. Das ist also das, was mir der X-Server darstellt. Weiter gar nichts. So. Und auf diesem, der X-Server, wir wollen ja nun von irgendwelchen Programmen die Ausgaben, die grafischen Ausgaben anzeigen. So. Ich schalte wieder um auf meinen Konsolenschirm. Ich habe das in einem Protokoll mit vermerkt, das können Sie zu Hause mal nachlesen dann. So, jetzt mache ich das, was der Herr Müller vorhin mit Hintergrundprozessen gesagt hat. Ich habe den Prozess X in den Hintergrund geschickt, weil ich nämlich hier weitere Eingaben machen will. Wer das letzte vorhin da war, wird das mitbekommen haben. So, und jetzt tue ich ganz einfach mal ein Terminalfenster starten. Jetzt kam schon das Problem, dass ich das Terminalfenster natürlich adressieren muss. Und da gibt es so eine Option, die heißt Display Doppelpunkt 1. Da wird mir gemeldet hier, wie die Prozess-ID ist. Und ich schalte mal wieder um auf meinen grafischen Schirm. Und Sie sehen, das erste Fenster ist hier abgebildet. Der X-Server bildet mir das Fenster ab. So, jetzt ist das eigentlich das Äquivalent dazu, zu dem Konsolenschirm. Das heißt, ein Terminalfenster öffnet mir weiter nichts als eine Shell und ich kann dort jetzt weitere Kommandoeingaben machen, sodass ich jetzt die Umschalterei mir spare und an dieser Stelle weitermachen werde. So, ich starte mal jetzt noch eine zweite Anwendung. So, Sie sehen also, ich habe eine zweite Anwendung gestartet, die macht eine Ausgabe weiter nichts als also hier diese Animation von dem Pinguin. So, und jetzt starte ich mal noch ein Fenster. Sie sehen schon was, ich brauche hier an dieser Stelle das Strich Display nicht mehr anzugeben, denn der X-Server stellt mir oder den Klienten, die praktisch jetzt geöffnet werden schon die Adresse bereit in einer Variable, die heißt Teller Display. Das Punkt 0 hinten ist eine Erweiterung und sagt eigentlich weiter nichts, dass es der Schirm 0 ist. Ich kann, hatte ich ja vorhin gesagt, mehr als einen Schirm vom X-Server bedienen lassen. Ich habe aber nur einen, deshalb Punkt 0. So. Jetzt starte ich mal das nächste Terminalfenster. So. Und Sie sehen, die Fenster waren alle schön treu und brav übereinander geschmissen. Jetzt will ich irgendwie die Fenster verschieben oder was? Funktioniert nicht. Was kann ich da nun machen? Ich brauche also irgendwie noch was, womit ich die Fenster manipulieren kann. Und da gibt es ein spezielles Programm, das genauso auf der X-Klientenseite steht, wie jedes andere Programm, was ich hier auch aufgerufen habe, das ist der sogenannte Fenstermanager oder Window-Manager. Und der kommuniziert nun ein bisschen auf eine besondere Art mit dem X-Server und kann mir jetzt einen Rahmen um die Fenster setzen. Ich tue mal den allereinfachsten nehmen. Das ist der sogenannte TVM. Und Sie sehen, es erscheint ein Rahmen um die Fenster und eine Titelseilleiste. Und damit habe ich jetzt die Möglichkeit, mit den Fenstern zu arbeiten, die Fenster zu manipulieren. Sie sehen, ich kann immer ein Fenster in den Vordergrund holen. Dieses Fenster ist übrigens das Fenster, wo ich immer gerade Eingaben machen kann. So, wir haben also einen Fenstermanager. Der ist dazu da, um die Fenstermanipulationen vorzunehmen. So, sehen wir nun den nächsten Schritt. Dieser Fenstermanager ist ein sehr einfacher Fenstermanager. Ich kann, wie gesagt, hier drauf gehen und kann die Fenster vergrößern, verkleinern. Ich kann die Fenster, wenn ikonisieren, das heißt nur eine kleine Ikone darstellen, wenn ich zu viel auf der Oberfläche habe. Und ich habe die Möglichkeit, über ein Hintergrundmenü ein bisschen was zu machen. Also zum Beispiel ein neues Xterm starten oder irgendein Fenster zu ikonisieren, das Fenster, diese Ikone zu verschieben und solche Dinge. Also ein recht einfacher Window-Manager. So, und den wird man natürlich heutzutage nicht mehr benutzen. Deshalb werde ich den erstmal abbrechen. Sie sehen jetzt immer wieder auf dem gleichen Stand wie vorher. Und man hat nun die verschiedensten Window-Manager entwickelt. Der eine ist der MWM, der kann schon ein bisschen mehr, wenn man das sieht. Er hat die Möglichkeit, mehrere virtuelle Arbeitsflächen darzustellen. Und er hat die Möglichkeit, dass man über ein Menü an den Fensterelementen bestimmte Dinge machen kann. Zum Beispiel die große Fläche drauflegen oder ganz klein machen. Sie sehen, hier unten sind die entsprechenden Ikonen dann. So, die Menüs sind auch etwas umfangreicher. So, nehmen wir den mal wieder weg. Und hier sehen wir einen noch etwas komfortableren Window Manager. Dort ist ein bestimmtes Menü eingestellt, wo ich also auch eine ganze Menge Programme mit eröffnen kann. So, und wir wollen als nächstes mal einen anderen Window-Manager starten, nämlich den, der unserer Oberfläche entspricht, die wir jetzt haben. Wir wollen also Schritt für Schritt mal aufbauen, diese Oberfläche, wie sie uns bei dem Desktop-System, was wir benutzen, darstellt. Ich muss jetzt mal ein paar Prozesse wegkillen, weil hier ein paar mehr dranhängen. So ist er weg. So, und dieser Window Manager nennt sich KWin. Das ist der Window Manager vom Desktop-System KDE. Das merken wir uns mal vielleicht für später. So, was gehört nun noch zu so einer grafischen Oberfläche? Zu so einer grafischen Oberfläche gehört natürlich auch irgendwie ein Panel, wo man Eingaben und Ähnliches machen kann. Und das ist also auch, wie gesagt, ganz genau ein Programm, was irgendwie den X-Server bedient und vom X-Server verwaltet wird. So, das ist also das Panel hier unten. Jetzt gibt es ein bestimmtes Programm, dass man den Hintergrund macht. So, und da haben wir eigentlich, schon unsere Oberfläche, so wie wir sie sehen. Das heißt, nicht nur die Programme, die ich rechne, die ganz normalen Programme, also wie Grafikprogramm oder wie ein Textverarbeitungsprogramm oder ähnliches, werden dargestellt auf dem X-Server, sondern natürlich auch die Programme, die zur Verwaltung dieser grafischen Oberfläche dienen, werden genauso behandelt wie diese Programme, sind also von der Stellung her ganz normale X-Klienten. So, damit will ich es erstmal an dieser Stelle hier genug sein lassen. Ich schalte jetzt um. Es dauert eine Weile. Ja, mache an dieser Stelle mal weiter. Was können wir sehen aus dieser, Struktur? Nämlich, dass X netztransparent ist. Wenn ich den Austausch mache über so ein X-Protokoll und das ist festgelegt, dann ist es eigentlich völlig egal, auf welcher Seite der Server steht und auf welcher Seite der Client ist. Wichtig ist nur, dass dieses Protokoll bedient wird und die Austauschmechanismen, die dann da darüber liegen, die spielen erstmal keine Rolle. Demzufolge ist es also möglich, dass ich irgendwelche Programme nicht unbedingt auf diesem Rechner laufen lassen muss, sondern ich kann die Programme auch auf irgendeinem anderen Rechner rechnen und lass mir die Ein- und Ausgaben über diesen X-Server machen. Das ist oftmals der Fall, wenn man, gut, bei Ihnen zu Hause wird es nicht auftreten, aber wenn, ich hatte ja gesagt, dass dieses X-System nicht nur auf Linux läuft, sondern auch auf anderen Unix-Systemen. Meinetwegen, Sie haben auf einer HP eine bestimmte Anwendung, die nur auf dieser HP läuft. Dann können Sie sich von hier aus auf die HP einwählen und können das Programm dort starten und können Ihre ganzen Ein-Ausgaben werden dann hier auf diesen Rechner gemacht. Und Sie können dann in aller Ruhe praktisch hier arbeiten, während der Rechner ganz woanders steht. Und wenn Sie noch wissen, dass das Linux oder Unix-Systeme überhaupt mehr Nutzersysteme sind, dass also mehrere Leute dort anwählen können, dann ist es überhaupt kein Höhepunkt, wenn der Rechner irgendwo in einem Serverraum steht oder irgendeinem Raum steht und praktisch von verschiedensten Rechnern aus dort angesprochen werden kann. So. Für Sie wäre es vielleicht wichtig, wenn Sie so einen Uraltrechner noch haben, der nicht sehr leistungsfähig ist, und Sie schaffen sich einen zweiten Rechner an, der leistungsfähiger ist, und Sie wollen irgendwie zu zweit arbeiten oder haben verschiedenen Räumen, bauen sich ein kleines lokales Netz auf, starten nur den X-Server auf diesem Rechner, der das geringe Leistungsvermögen hat, und wählen sich einfach dann auf den anderen Rechner ein und arbeiten damit. So. Das zu der Adresse hatte ich Ihnen schon gesagt vorhin. Müssen also eindeutig identifizierbar sein. Dieses Problem Displaynummer und Screennummer hatten wir vorhin gesehen. Doppelpunkt 1.0 hatten wir gesehen. Und wenn Sie den X-Server natürlich auf dieser Maschine laufen haben und wollen ein Programm von einer anderen Maschine starten, müssen Sie noch sagen, auf welcher Maschine der X-Server liegt. Deshalb steht da vorne Hostname. Das heißt, wenn Sie auf einer anderen Maschine sind, müssen Sie also den Hostname, also hier in diesem Fall, der Rechner heißt Tabla, Doppelpunkt 1.0 angeben. Oder Doppelpunkt 1 würde in dem Fall reichen. Wenn wir keinen weiteren haben. So.
Die Displayadresse wird vom X-Surfer zur Verfügung gestellt. Wenn Sie also dann einmal den X-Surfer gestartet haben und von dort aus über Terminalfenster Klienten starten, ist die Display-Variable gesetzt. Ansonsten müssten Sie immer mit dieser Option -Display arbeiten. So. Und alle Anwendungen, die diese Programmierschnittstelle benutzen, also diese Xlib benutzen, die können mit dem X-Surfer kommunizieren, egal was für eine andere Architektur auf der anderen Seite liegt. Das ist also wirklich wichtig. Sie müssen nur dieses Protokoll erfüllen. Na klar, das Letzte ist sehr wichtig. Es muss natürlich Sicherheitsmechanismen geben, dass Ihnen nicht jemand irgendwie was auf Ihren Schirm schreiben kann. Auf diese Mechanismen möchte ich jetzt nicht eingehen, aber das ist schon gewährleistet, dass nur Sie dort auf diesen X-Surfer schreiben können. Das kann man öffnen, muss ich Ihnen auch sagen. Würde ich aber keinen empfehlen. Ja, dann kann Ihnen irgendjemand dann irgendwie ein Fensterchen drauf schicken. So. Als nächstes möchte ich auf einige Eigenschaften solcher moderner grafischen Oberflächen eingehen. Am Anfang ein paar Begriffe. Mit Arbeitsflächen bezeichnet man also diese Fläche, die Sie also jetzt auch hier sehen. Die entspricht meist der physischen Bildschirmgröße, muss ihr aber nicht entsprechen, die kann größer sein. Dann würde ich, wenn ich mit der Maus hier nach links und rechts gehe, nach links und rechts verschoben werden, ist aber nicht sinnvoll, sowas zu machen, das kann ganz schön verwirrend sein. So, Fenster sind diese Flächen, die also auf dem Schirm drauf sind. Ich gehe mal hierher, Sie sehen. Also irgendwie so eine rechteckige Fläche, die bezeichnet man als Fenster. Ich gehe wieder zurück. So, und Ikone hatte ich eigentlich vorhin auch schon gesagt, sind also irgendwelche Platzhaltersymbole für die verschiedensten Objekte. Das können also Dateien sein, können Programme sein, können auch URLs sein, HTTP-Adressen, wo dann, wenn man das anklickt, entsprechende Programme geöffnet werden. So, das erste ist relativ einfach. Die ersten müssen also möglichst intuitiv diese Fenstermanipulation ausführen können. Es gibt eine ganze Menge, ein paar habe ich aufgeführt. Klar, Größen verändern, schieben, löschen, sichtbar, unsichtbar machen der Fenster. Das nächste ist, die Programmaufrufe sollen mit grafischen Mitteln passieren. Dass ich also nicht irgendwie welche Kommandos eintippen muss, sondern es muss in irgendeiner Art und Weise ein Mechanismus da sein, diese Menüs aufrufen zu können, indem man, also diese Programme aufrufen zu können, indem man eben meinetwegen einen Menüpunkt anspricht oder in einer Aufrufleiste, wie sie hier unten ist, oder ein Panel, so eine Ikone anklickt oder auch Ikonen, die sich auf der Arbeitsfläche irgendwo befinden. Dann gehört zu einer modernen grafischen Oberfläche ein relativ ausgebautes Dateimanagement. Und zwar bedeutet das, dass man mit grafischem Drag und Drop arbeiten kann, dass also Bildchen hin und her schieben kann, irgendwie über ein anderes Bild drüber weg, was zum Beispiel ein Programm realisiert, und dort wird mir dann diese Datei, die ich dort verschoben habe, in dem Programm geöffnet. Solche Dinge zum Beispiel sind damit gemeint. Und einige Funktionen, die wichtig sind, das Anlegen von Verzeichnissen, solche Sachen. Aber was noch wichtig ist, dass Dateien auch interpretiert werden beim Anklicken. Dass also, wenn ich auf eine Datei im Dateimanager klicke, mir ein bestimmtes Programm, was genau diesen Dateityp interpretieren kann, zum Beispiel eine bestimmte Bilddatei, das entsprechende Programm dann mit geöffnet wird und in dem Programm die Datei dann interpretiert wird. HTML-Datei wäre es also sinnvoll, wenn dann diese Webbrowser-Funktion sofort eintritt und ich also praktisch diesen Dateimanager auch als Webbrowser verwenden kann. Und die modernen Desktop-Systeme, diese Dateimanager, sind also in der Lage, diese Webbrowser-Funktionalität wahrzunehmen. Das, was wir hier sehen, ist der Conqueror, das ist der Web, eigentlich der Dateimanager von KDE 2. Und den haben wir hier als Webbrowser benutzt. Wichtig ist eine hohe Konfigurierbarkeit der Oberfläche. Und zwar, dass ich die Oberfläche mir nach meinen Vorstellungen selber konfigurieren kann. Was jetzt praktisch da ist, ist so eine Art Grundeinstellung. Und ich gehe mal auf ein anderes Fenster. Und es gibt dann in diesen Oberflächen ein bestimmtes Programm, das sogenannte Kontrollzentrum, wo ich eine ganze Menge Einstellungen selber machen kann. Das Erscheinungsbild sehen Sie hier. Bestimmte persönliche Einstellungen machen kann, wo ich also die Oberfläche selber konfigurieren kann nach meinem Empfinden. Und die ganze Sache kann sogar so weit kommen, dass man von der ursprünglichen Fläche so gut wie nichts mehr sieht, dass sie also völlig anders konfiguriert ist. Konfigurationen können zum Beispiel sein, ich habe es immer reingeklickt in so ein Fenster, dass man nicht sagt, ich klicke da rein, sondern wenn ich in ein Fenster reinkomme, dann wird das Fenster sofort aktiv und ich kann dort meine Eingaben machen, ohne dass ich klicke. Solche Dinge zum Beispiel wären dort mit gemeint. So, einmal ein ausgebautes, wie gesagt, so ein Konfigurationstool. Zum anderen haben die Programme selber, Möglichkeiten haben, um konfigurieren zu können. Hier ist das zum Beispiel dieser Punkt Einstellungen. Das nächste ist so ein Recovery-Mechanismus. Was bedeutet das, wenn ich irgendwie meine Besitzung beendet habe und will das nächste Mal weiterarbeiten, wäre es ganz schön, wenn ich diese Oberfläche wieder so erscheinen lassen kann, wie sie ist. Wie sie also war beim Abmelden. Und solche Mechanismen gehören einfach heutzutage auch dazu. Das nächste, das ausgebaute Hilfesystem. Es muss also mehrere oder möglichst ausgebaute Möglichkeiten geben, um sich selber Hilfen anzeigen zu lassen. Das eine ist mal, dass die Anwendungen selber in Leisten so einen Hilfe-Button haben, wo dann eine Hilfe erscheint zu dem entsprechenden Programm, was ich hier gerade laufen habe, wo also das Fenster aktuell dazugehört. Und das nächste, wo habe ich es? Hier. Wäre also, dass man also so ein Hilfesystem auch über so einen Button aufrufen kann. Wichtig ist ganz heutzutage die Mehrsprachigkeit. Das heißt, es muss möglich sein, zu konfigurieren, mit welcher Sprache ich arbeite. Wie gesagt, wir haben hier Deutsch, Sie sehen, es erscheint alles Deutsch oben, aber ich könnte genauso gut auch Englisch einschalten oder Spanisch oder was weiß ich. Das kann ich auch umschalten hier in diesem Konfigurationstool, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Unter persönliche Einstellung könnte ich jetzt Spanisch einstellen, würden die Texte alle Spanisch erscheinen beim nächsten. Nützt mir nicht viel, ich kann Spanisch nicht, lassen wir es also lieber bleiben. So, und dann diese Netztransparenz, also in einer lokalen Sitzung werden Programme auf entfernten Rechner gestartet. Das, was ich Ihnen vorhin schon gesagt hatte. Und das Zweite ist, man kann auch eine komplette Sitzung auf einem anderen Rechner starten. Also wo ein Anmeldefenster vom anderen Rechner kommt und die Sitzung komplett auf dem anderen Rechner läuft und nur die Anzeigen also mit auf diesem X-Server gemacht werden. So, und diese grafischen Oberflächen, die genau dieses Leistungsvermögen besitzen, werden als Desktop-Systeme bezeichnet. Vor allen Dingen, die auch diese Kommunikation von Objekten miteinander erlauben. Das äußert sich dann in der Oberfläche, indem man Bildchen hin und her schieben kann und irgendwas in eine Anwendung reinschmeißen kann. Solche Dinge. Und es gibt nun zwei Systeme, die relativ ausgebaut sind. Eigentlich die zwei Systeme unter Linux. Das eine ist das K-Desktop-Environment. Das ist zurzeit in der Version 2 verfügbar. An der Version 3 wird gearbeitet. Dazu gibt es morgen Vormittag einen Vortrag hier noch. Das ist auch das System, was wir vorrangig bei uns anwenden. Und das zweite eigentlich mit ähnlichen Eigenschaften ist das
GNOME, GNU Network Object Model Environment, das auf unseren Rechnern auch drauf ist, das also auch alternativ genutzt werden kann. Wir unterliegen beide der GNU Public License, sind also bald alle wirklich frei verfügbar, auch in ihrer Quellform. Es ist manchmal wichtig, wenn man gerade für uns bestimmte Anpassungen machen muss, dann muss man teilweise einige Dinge auch in Quellen ändern. So, einige Komponenten möchte ich noch schnell vorstellen. Die Fensterverwaltung hatten wir schon gehabt, brauche ich also nichts mehr viel dazu zu sagen. Verwaltet also mehr oder weniger die Fenster auf der Bildschirmoberfläche. Dann eine weitere Komponente ist die Inter-Client-Kommunikation. Was bedeutet das? Dass ich also praktisch Nachrichten zwischen Programmen austauschen kann und Funktionen in anderen Programmen austauschen kann, mal grob gesagt. Also das geht also so, wir haben also irgendwo, also das Prinzip ist so, dass irgendwo ein Serverprozess läuft, der diese ganzen Sachen koordiniert. Und dieses Programm, was gerade neu sich gestartet hat, meldet sich bei diesem Serverprozess an. So, das registriert der Serverprozess und weiß, jetzt habe ich also eine neue Anwendung. So, und der Serverprozess koordiniert dann den Nachrichtenaustausch zwischen allen angemeldeten Programmen. Wenn dieser Server weiß, welche Programme gerade angemeldet sind, dann kann er natürlich auch Nachrichten an alle diese Programme schicken. Das ist zum Beispiel die Grundlage dafür, um Eigenschaften auf allen möglichen laufenden Programmen ändern zu können. Also wenn ich zum Beispiel sage, jetzt hier oben, all die Leisten, die grau sind, sollen jetzt grün erscheinen, mal als Beispiel, ja, dann muss das über so einen Prozess gemacht werden. So, sind verantwortlich für dieses, ich nenne es für grafisches Drag and Drop genannt, also dieses Bildchen hin und her schieben und dann praktisch das Öffnen von Dateien in irgendwelchen Programmen, die ich dort starten will, sind auch wichtig für die Einbettung der Fenster eines Programms in ein Fenster eines anderen Programms. Dass also gesagt wird, jetzt starte ein Programm und das Programm soll deine Ausgaben nicht irgendwo auf dem Schirm machen, sondern in einem anderen Programm drin. Da konquerer ist, so ein Programm können wir uns vielleicht nachher nochmal angegeben. So, Netztransparent ist gegeben, ist klar. Nee, klar ist es nicht, aber das muss ich hier sagen, es ist so. So, und jetzt ist das Dumme an dieser Sache, dass die Verfahren von KDE und GNOME nicht die gleichen sind. Was bedeutet das? Hinsichtlich des X-Servers sind die ganzen Programme gleich. Das heißt, sie befriedigen die X-Lib und der X-Server kann was damit anfangen. Auch Programme, die nicht unter KDE oder unter GNOME entwickelt worden sind, können hier dargestellt werden. X-Term, was ich vorhin aufgemacht habe, war so ein Programm zum Beispiel. So, aber diese Austauschmechanismen, die sind nun bei den beiden Systemen anders. Und ich kann also nicht ein Programm, was unter KDE gestartet ist, zum Beispiel einen Dateimanager, und ich tue ein, also was von KDE entwickelt worden ist, ein Dateimanager, der Conqueror zum Beispiel, ich habe dort mir eine Datei angezeigt, als Bildchen, als Ikone, und habe von GNOME einen Editor, es wäre ein Text dabei, Texteditor gelingt es mir nicht, dieses Bildchen in das Fenster dort reinzuschieben und dann dort die Datei zu öffnen. Ganz einfach, weil diese Verfahren unterschiedlich sind. So, das hängt ein bisschen mit der Historie zusammen, sind also deswegen wollen zwei Parallelentwicklungen, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass KDE die Entwicklung ist, die zuerst in Angriff genommen worden ist und das GNOME dann im Nachgang angeschoben worden ist. So, eine weitere Komponente ist dieses Sitzungsmanagement. Also ein Sitzungsmanager, der, ich hatte das schon gesagt, der dafür sorgt, dass nach dem Abmelden oder beim Abmeldevorgang die Sitzung so abgespeichert wird, wie ich sie gerade, wie sie gerade steht, um beim nächsten Mal einen Anlauf genau an dieser Stelle zu haben, dass mir also die Oberfläche dann so erscheint. Eine weitere Komponente sind die Themen. Das sind also Sätze von Grafiken, die und Anweisungen über die Zuordnung dieser Grafiken zu Fenstern, also zu irgendwelchen zu einer Leiste und so irgendwie was allgemeiner Art machen. Und wenn man so ein Thema einschaltet, dann wird die gesamte Oberfläche, so wie das hier angewiesen ist, gestaltet. Zeige ich Ihnen dann an einem Beispiel mal. Das geht wirklich nur durch diese Möglichkeit dieser Interklient-Kommunikation. Sonst würde die ganze Sache nicht funktionieren. Die Filesystemtransparenz im Dateimanager und darüber hinaus steht hier nicht die Netzwerktransparenz. Es gibt also Mechanismen, die lokale und netzwerkverteilte Filesysteme gleich behandeln. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich lokal Linux-Filesystem bin oder ob ich einem Netzwerk-Filesystem bin, zum Beispiel NFS oder AFS. Bei mir im Browser sieht das völlig gleich aus. Es geht sogar noch weiter, dass wenn ich mich mit bestimmten Protokollen an anderen Rechnern anmelde, zum Beispiel FTP, was zum Dateitransfer da ist, dann erscheint mir im Browserfenster genau auf dem anderen Rechner das Verzeichnis, was ich angegeben habe, so als wenn das lokal an meinem Rechner wäre. Und ich könnte dann genauso grafisch arbeiten, wie ich das lokal machen könnte. Und da gibt es noch eine ganze Menge anderer Sachen, habe ich also nicht alle aufgeführt. So, was wir vorhin gemacht hatten, was ich Ihnen gezeigt habe, war, dass ich die grafische Oberfläche von einer Konsole aus gestartet habe. Was ich nicht gemacht habe, ich habe also einzelne Programme immer gestartet. Sie können sich nun vorstellen, dass man solche Programme alle zusammen in eine Datei stecken kann und beim Aufruf des X-Servers die Datei immer abarbeitet. Es wird auch so gemacht. Dort werden also die Klienten gestartet. Es werden auch teilweise andere Einstellungen gemacht, zum Beispiel beim KDE hier muss ja dieser Server im Hintergrund noch laufen, der also den Interklient-Austausch macht. Und also wie gesagt, einige Organisationsprogramme und die Programme, die beim Start der Oberfläche a priori gestartet werden sollen, werden in eine Datei gesteckt und werden dann geöffnet. So. Das müsste ich aber dann so machen, dass ich mich an der Konsole anmelde und das Kommando angebe, das heißt Start X. Dann würde mir also die Oberfläche hochgefahren werden. Will ich natürlich als Nutzer nicht. Ich möchte als Nutzer also gerne einen Schirm haben, wo mir ein kleines Fenster erscheint, wo ich dann Nutzerkennzeichen, Passwort eingebe, vielleicht noch auswähle, welche Oberfläche ich haben will. Und wie gesagt, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Und mir dann die Oberfläche gleich hochgefahren wird. Und dazu dient dieser Displayverwalter oder Displaymanager. Das ist genau das, was bei uns auf unseren Rechnern passiert. Ihm wird beim Systemstart wird ein X-Server gestartet. Während des Systemstarts wird ein X-Server gestartet. Genau genommen, es wird der Displaymanager gestartet und der startet einen X-Server. Und als nächstes schickt er Ihnen ein Hintergrundbild und das Wichtigste, ein Anmeldeschirm auf das Fenster. Das ist das, was Herr Müller vorhin gezeigt hat, im ersten Vortrag. Und dort können Sie dann Nutzerkennzeichen, Passwort eingeben, Sitzung auswählen, eventuell noch X-Server mal neu starten, wenn er verklemmt ist über einen Button, teilweise auch System runterfahren, je nachdem, was Ihnen da erlaubt wird. Und von dort aus können Sie dann Ihre Oberfläche hochfahren. Und da wird genau das gemacht, da wird also ein Kommando abgesetzt, das Ihnen jetzt die Klienten auf dieser Oberfläche startet, nachdem sie sich autorisiert haben. So. Einiges, das ist jetzt mal für Leute, die ein bisschen weiter gucken wollen.
Es gibt also, wie gesagt, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten. So. Wichtig ist, dass die Konfigurationen, die Sie machen, natürlich in bestimmten Verzeichnissen abgelegt werden müssen. Ihre eigenen. Es gibt Systemverzeichnisse, aber wenn Sie selber Konfigurationen machen, muss das irgendwo aufbewahrt werden. Und das ist logischerweise in dem Verzeichnis, was Ihnen gehört, also Ihrem Home-Verzeichnis. Und nur mal als Einstieg, dieses Tilde steht für Home-Verzeichnis. In dem Unterverzeichnis .kde, Desktop und .kde.rc werden Ihnen Daten abgespeichert, die für KDE benutzt werden, wo Ihre KDE-Konfiguration da ist. Und die ersten drei unter GNOME für GNOME. GNOME besitzt noch diese Eigenschaft, dass GNOME eigentlich kein fester Window-Manager zugeordnet ist. Man hat dort nur eine Schnittstelle festgelegt. Und es gibt nun einige Entwicklungen von Window-Managern, zum Beispiel der Surface oder der Enlightenment, die man dort aufrufen kann. Finde ich persönlich, muss ich sagen, nicht so gut. Ich gehe immer ein bisschen davon aus, wir sind ja Leute, die an der Uni Produktionssysteme verwalten müssen. Und wir haben auch Leute, die also in Verwaltung sitzen, in Bibliothek sitzen und Ähnliches. Und es ist nicht gerade günstig, wenn die mit verschiedenen Dingen konfrontiert werden. Eigentlich Leute, die ihre täglichen Aufgaben lösen müssen, die brauchen immer eine Oberfläche, die eigentlich immer gleich aussieht irgendwie. Also möglichst wenig Änderungen, höchstens Erweiterungen hat. Ja? Und wenn man also jetzt hier solche wahlweise solche Dinge einsetzen kann und nicht fest vorgibt, das ist eigentlich der, den wir dafür sehen, dann kann das ganz schnell passieren, dass die Akzeptanz nicht so richtig da ist. Muss ich wirklich sagen, also ich finde es nicht sehr günstig, dass man nicht festgelegt hat, der Window-Manager zählt, man kann noch andere einschalten. Es wird auch der Surface standardgemäß jetzt hochgefahren, aber es hat nie jemand gesagt, dass das der ist, der also für GNOME da ist. So, und hier unten stehen dann noch einige Kommandos, wo Sie sich auf der Kommandoebene mal ein bisschen was mit angucken können. Tja, wie weit sind wir? Eigentlich bin ich auch fertig mit meinem Vortrag. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie gerne Fragen stellen. Ich kann Ihnen auch gerne was zeigen, wenn Sie möchten. Also bitte. Bitte, ja? Ach ja, richtig. Können wir machen. So, ich habe noch eins vergessen. Solche Systeme verwalten auch virtuelle Arbeitsflächen. Das heißt, ich kann hier mir virtuelle Arbeitsflächen konfigurieren. Bei KDE2 sind das bis 16 Stück. Wo ich also dann mir diese einzelnen Fenster auf diese Arbeitsflächen ablegen kann, um vielleicht ein bisschen Ordnungssystem in meine Arbeit reinzukriegen. Und ich habe es also so gemacht, dass hier auf der ersten Arbeitsfläche ist der Browser. Und jetzt glaube ich, hier hatte ich das. Ja, hier ist das Kontrollzentrum. So, dann habe ich hier einen Punkt, der heißt Themenmanager. So, und ich stelle nun mal sowas ein, dann kriege ich ja so eine Vorschau, ob ich den haben will. Und dann drücke ich Anwenden. Und dann ist das ganze Ding da. Sie sehen also, es hat sich mehr geändert als nur Rahmen oder irgendein Hintergrund, sondern es haben sich, der Window Manager macht ja nur diese Titelleiste und den Rahmen ringsherum, aber geändert haben sich auch hier diese Elemente. Ja. Das ist also jetzt so, dass der DCOP-Server hat praktisch an alle Anwendungen, die es gibt, diese Informationen geschickt und die haben es geändert. Ja. Das wäre der Standard wieder. So. Ich würde Ihnen vielleicht noch mal was anderes noch zeigen. Warten Sie mal, Moment, hier. Und zwar, ich unterteile jetzt mal den
Window Manager nicht aufgerufen habe und ich will jetzt in diesem Fenster hier, das kann ich anklicken, will ich mal auf einen anderen Rechner gehen. Und zwar wähle ich mir gleich mal das auf, das habe ich vorhin schon mal gemacht, deshalb steht das noch in der Historie drin. So, ich bin also jetzt, das ist genau, was ich vorhin gesagt habe, über das FTP-Protokoll auf den Rechner Maggie gegangen und stehe in diesem Verzeichnis, was hier hintersteht. Das ist mein normales Home-Verzeichnis, was ich auf Arbeit habe. So, und dort kann ich jetzt wirklich den ganzen Inhalt sehen. Für mich ist das also so, als wenn ich jetzt dort arbeiten würde. So, und ich kann jetzt die Sache hier auch anklicken. Und Sie sehen, hier ist noch, Sie haben mal die Funktion gesehen mit der Einbettung. Hier wird jetzt hier drinnen ein Viewer gestartet, der mir also den Inhalt dieser Datei anzeigt. Es gibt aber auch noch die andere Möglichkeit, bei dem File zum Beispiel. Dort sagt er mir, ob er das in einem anderen Programm starten soll. Und ich sage ja. So, und da wird die ganze Sache jetzt in diesem Programm gestartet. Ich kann auch ganz einfach sagen, jetzt nehme ich das her und kopiere mir die Sache hier rüber. Ich kann noch verschiedene Auswahlformen machen. Das ist noch eine wichtige Sache hier. Dann gehen wir mal hiervon aus. Das ist ein sogenanntes TAR-File, gezipptes TAR-File. Das heißt, hier sind mehrere Verzeichnisse und Files zu einer Datei zusammengesetzt, die ich also jetzt normal nur als eine Datei sehen würde. Wenn ich jetzt hier anklicke, dann wird mir die Datei aufgemacht und ich kann mir angucken, was hier drin ist. Und könnte jetzt also auch die Sachen hin und her schieben. Gut, hier runter darf ich jetzt nicht schieben. So. Könnt ihr mir also die Sache aufmachen? Sie sehen, das ist nämlich genau das File, wo wir unseren Vortrag drin haben. Es wird mir also dann auch die Sache so entsprechend interpretiert. Also ein HTML-File wird wirklich als HTML-File interpretiert und angezeigt. So. Gibt es noch Fragen? Wenn nicht, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.